von meiner Seite. Manchmal klappen Sachen ein bisschen anders, als man plant. Es pocht hier ein bisschen. Ich versuche mal das hier besser. So, ist das ein bisschen besser? Nicht wirklich? So, vielleicht das ist besser. Okay, hört ihr mich alle gut? Okay, super, das ist besser. Genau, dann möchte ich einfach kurz beten. Ich brauche auch einfach mal durch den Verschiedenes, was nicht so gelaufen ist wie geplant, einfach erstmal reinzukommen. Und ich bin sehr dankbar für den Lobpreis, aber lasst uns einfach mal bewusst uns vor innere Augen Jesus anschauen. Wollen wir das machen? Kurz die Augen machen, Augen zumachen. Wir schauen Jesus an. Und Jesus schaut uns an. Was ist sein Gesichtsausdruck über dich gerade? Wie sieht seine Augen aus? Was siehst du in seine Augen, wenn er dich anschaut? Jesus, in allem, was wir tun und wie wir hier zusammengekommen sind, es geht nicht um, was ich zu sagen habe oder die Predigt, sondern um dich zu begegnen. Wir wollen dich sehen. Wie in Psalm 27, du sagst, such mein Angesicht. Und wir antworten wie David, Herr, dein Angesicht suchen wir. Wir wollen dich sehen. Eines erbitte ich von dem Herrn. Nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn, um die Lieblichkeiten des Herrn anzuschauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. So, wir suchen dich jetzt. Deiner Liebe, deiner Lieblichkeiten. Danke, Herr. Amen. Amen. Ich möchte gerne ein bisschen was anderes für die Predigt heute machen. Ich habe nämlich eine Geschichte mitgebracht. Es ist eine Geschichte, eine fiktive Geschichte oder fiktive Charakteren, aber es ist angelehnt auf die Ereignisse und Bibelstellen in Apostelgeschichte. Und wir werden anhand von einem Jünger, ich nenne ihn Alpheus, der an Pfingsten sein Leben Jesus gibt und getauft und erlebt halt so, wie es ist, als Jünger Jesu in der Gemeinde, in der Urgemeinde hineinzukommen und wie er dann erlebt Abendmahl und was Abendmahl bedeutet und was er lernt aus Apostelgeschichte 2 und dann noch in Apostelgeschichte 4, wo die Gemeinde ist explodiert, aber dann werden die die Apostel werden von den Pharisäern und den Sanhedrin, die Obrigkeiten so gefangen genommen. Und was bedeutet dann jedes Mal in verschiedene Ereignissen, wo die Jünger Jesu damals zusammenkommen, wie wir heute sammeln? Und sie haben Abendmahl gefeiert und sie haben gebetet. Und was Abendmahl für sie bedeutet? Bevor das möchte ich ganz kurz, ich hoffe, dass wir den PowerPoint, haben wir den PowerPoint auf die Leinwand? Schaffen wir das? Zusammen geht das? Hey, super, danke schön. Technik und Beamerdienst, ihr seid echt Hammer heute. Der PC ist ausgefallen heute Morgen, der fährt nicht hoch und die haben extra einen Laptop geholt und müssen alles neu runterladen und so weiter. Also sie machen einen Hammerdienst und vielen, vielen Dank. Genau. Bevor ich in diese Geschichte hineingehen, möchte ich drei theologische Punkte einfach mal kurz benennen und durchgehen. Was tun wir, wenn wir Abendmahl feiern? Wenn wir das Brot brechen, den Traubensaft trinken? Was bedeutet das? Und was tun wir? Theologisch, biblisch, was sagt die Bibel dazu? Und wie Jesus das gesagt hat, habe ich es auch jetzt so genannt, zu seinem Gedächtnis, weil er sagte, so oft ihr das tut, tut es zu meinem Gedächtnis. Erinnere dich daran an mich, an was ich getan habe, aber auch was ich gelehrt habe, was ich versprochen habe. Erinnert euch an die Erlösung, die ich bringe. Das, was wir tun, ist nicht nur zu sagen, die theologische Punkte erinnern und ja, er ist gestorben und auferstanden und Halleluja, sondern wirklich an Jesus und sein ganzes Selbst, sein ganzes Sein und die Erlösung, die er bringt als der Messias, der von Gott gesandt ist, das zu erinnern, zu seinem Gedächtnis und was das in unser Leben dann tut. So, wir können zum nächsten Slide, einfach mal den ersten Punkt. Wenn wir Abendmahl nehmen, die Bibel sagt, wir verkündigen den Tod Jesu als Gottes Opferlamm, der unsere Sünde auf sich nahm und uns vom Verderben loskaufte. Jesus ist der Einzige, der geschafft hat, was wir nicht schaffen könnte. Er ist als Mensch gekommen und lebte sein ganzes Leben lang ohne Sünde bis zum letzten Atemzug Gott gehorsam. Als er am Kreuz hing und all den Sünde und Tod von der Welt und unsere Sünde und unsere Fehler und unsere all die Sachen, was hier so schön so ist, was uns trennt von Gott, nahm er auf sich und trotz all diese Sachen war er Gott gehorsam und sagte mit seinem letzten Atemzug, in deine Hände vertraue ich meinen Geist. Und die Bibel sagt, dann verschied er. Der erste Adam, der für alle Menschen da stand, hat das nicht geschafft. Er hat gesündigt, er hat seinen eigenen Weg und kam diese ganze Sünde und Trennung da rein. Und Jesus erfüllte, er ist der Erlöser, indem er von Gott gesandt ist, als der zweite Adam, der Mensch, der für alle Menschen steht, stellvertretend. Und er tat, was Adam nicht getan hat und was keiner von uns schafft. Sondern in seine Gedanken, in seinem Herzen, in allem hat er sein ganzes Leben Gott gehorsam gelebt. Und das ist durch seine Gehorsam, er ist diese Gottes Antwort dann auf diese Ursünde, was damals passiert ist. Gott will immer mit seinem Plan uns retten und lösen. Er hat es versprochen, ich löse dich aus diesem Sündenfall. Und Jesus ist dieser Lösungsplan Gottes. Er ist der Erlöser, der getan hat, was kein Mensch sonst tun könnte. Das verkündigen wir im Abendmahl. Das Leib wurde gebrochen. Sein Tod hat dieses bezahlt für uns. Und er bis zum letzten Atemzug Gott gehorsam war. Wir verkündigen, dass Jesus Christus der Messias ist und für uns gestorben ist. Nächster Punkt. Wir verkündigen den neuen Bund der Auferstehung und Wiederkunft Jesu. Als Jesus das Brot erst verteilt hat und alle haben daran gegessen, dann nahm er den Kelch und sagte, das ist mein Blut, was für den neuen Bund, der neue Bund mit Gott versiegelt oder schließt. Und in diesem neuen Bund, es ist, wie leben wir mit Gott? Was für ein Verhältnis haben wir jetzt mit Gott? Was für Verheißungen haben wir jetzt mit Gott in diesem neuen Bund? In dem alten Bund, es war, wir haben Vergebung durch Tieresopfer und durch verschiedene Buße und wir erkennen unsere Sünde und wir leben nach dem Gesetz und wir werden dadurch vergeben für diese Zeit. Aber in dem neuen Bund, Jesus ist nicht nur gestorben, er ist auferstanden. Er hat sein Blut zu dem Opferaltar in den himmlischen Bereich und sein perfektes Menschenblut dahin gebracht, sündenloses Blut dahin gebracht als Opferlamm und es würde vollkommen für uns. Und jetzt ist die Vergebung vollkommen da. Und seine Auferstehung bestätigt, dass er Gott ist, dass er der Messias von Gott gesandt ist und dass diese Vergebung, diese Opfer angenommen würde und wir sind endgültig für immer, für alle Zeiten, Ewigkeiten vergeben und leben in der Gnade und Gunst Gottes für jeden, der an Jesus glaubt und durch ihn kommt. Also wir verkündigen mit diesem Blut, wenn wir das trinken, den Zaubertrank. Sorry, ich denke ein bisschen wie Asterix und Obelix. Aber diese Traubensaft, wir trinken das mit diese Bekenntnis. Er hat sein Blut dahin gebracht, wo es wirklich zählt. Und ich bin vergeben und in diesem neuen Bund. Und die Verheißung der Auferstehung. Jesus ist der Erste, der Auferstandene, der gestorben ist körperlich und dann aufersteht, auferstanden ist zur Herrlichkeit, nie mehr zu sterben und mit Gott in der vollkommenen Verheißung Gottes lebt. Und er ist der Erstgeborene. Er ist unser Vorbild. Er ist der vor uns gegangen ist. Das heißt, was ihm passiert, werden wir auch erleben. Wenn wir körperlich sterben, werden wir auch körperlich auferstehen in Christus und in dem Himmel zurückgebracht, zu ihm gebracht. Und wir werden in der Vollkommenheit und in der Gnade und im Gottesreich im Himmel leben. Das ist die Auferstehung, das ist die Wiederkunft, was er versprochen hat. Ich komme und ich hole euch zu mir. Und wir verkündigen das, der neue Bund, das ist die Verheißung, das ist die Erlösung. Nicht nur die Vergebung auf Erden, sondern die Erlösung für Ewigkeit, was wir in Christus haben. Das verkündigen wir im Abendmahl. Und dann der letzte Punkt. Bitte, Samuel, letzter Punkt. Dankeschön. Wir verkündigen die Vereinigung von allen, die an Jesus glauben. Wir verkündigen die Einheit in der Erlösung Christi. Wir sind jetzt ein Leib. Nicht mehr Außenseiter, nicht mehr Juden und Nicht-Juden. Es ist egal, woher du kommst und es ist egal, was du in der Vergangenheit hast oder wie deine Vergangenheit war, was du vorher geglaubt hast oder wie auch immer. Jeder, der in Christus ist, sagt die Bibel, er hat alle kulturelle, alle Glaubensmauern, alle unterschiedlich, alles, was uns voneinander Spaltung und uns voneinander trennt und Feindseligkeiten zwischen Menschen und auch zwischen Gott und der Mensch. Er hat es niedergerissen und in seinem Fleisch, als er gestorben ist und auferstanden ist, er hat uns zu einem neuen Mensch, eine Gemeinde, ein Leib zusammengefügt und geschaffen. Eine Einheit als Familie Gottes. Und das ist ein Wunder, denn wir alle haben unsere Piekse-Seite, oder? Wir alle haben unsere Stacheln. Und wir können auch miteinander und gegeneinander. Und ich sage euch, es gibt manche Sachen in anderer Kulturen, wo ich denke, das nervt. Aber das ist deren Kultur. Und wir haben diese Sachen. Und es ist ein Wunder und es ist ein Wirken Gottes, der sagt, alle Unterschiedlichkeiten, alle Vielfältigkeiten, alles, ich schaffe alle Spaltung weg und ich füge euch zusammen in einem neuen Mensch durch das, was ich mit meinem Fleisch und Blut getan habe. Das ist ein Wunder und das verkündigen wir auch im Abendmahl, dass wir alle an den einen Gott glauben. Wir alle sind eine durch die eine Taufe gegangen im Wasser. Wir haben Zugang zu dem gleichen Gott durch einen Geist und wir verkündigen das. Wenn wir zusammenkommen, wir nehmen das Abendmahl zusammen, wir sind in Einheit und sagen, Jesus ist der Eckstein, er ist das Haupt und wir alle sind hier zusammen unter ihm. So, das sind die drei theologischen Punkte für heute. Und wenn ihr wollt, ihr könnt die mal, auf die PowerPoint, da gibt's verschiedene Bibelstellen dazu. Ihr könnt die zu Hause und sowas nochmal nachlesen. Aber erstmal will ich jetzt zu der Geschichte kommen. Denn es ist leicht, die Punkte zu wissen. Aber wirklich im Herzen zu ergreifen, zu erleben, dass manchmal brauchen wir, dass es wieder neu ist, dass es nicht nur rituell oder religiös oder Gewohnheit ist. Ich möchte, dass wir aus der Gewohnheit kommen, aus unserer Köpfe kommen und Gedanken kommen und dass wir in diese Geschichte von Alpheus quasi miterleben, wie er und was Abendmahl für ihn bedeutet in unterschiedliche Ereignisse in seinem Leben. So, ich lade euch mit mir ein, in diese Geschichte einfach mal zuzuhören. Wie gesagt, es sind angelehnt auf die Ereignisse in Apostelgeschichte Kapitel 2 bis 12. Ihr könnt zu Hause auch mal das nochmal nachlesen und durchgehen. Also, Alpheus, ungefähr 26 Jahre alt, verheiratet mit einer Frau namens Miriam, der jüdische Name, und hat zwei kleine Kinder. Ein Sohn namens Levi und eine Tochter, Hannah. Na? So, stellt ihr vor, diese schöne Familie. Er wohnt in Judäa, in der Nähe von Jordan, wo der Jordan fließt hinein in das Tote Meer. Und da ist sehr viel Salz und Kristallen und verschiedenes, was da ist. Und er ist Goldschmied. Er nimmt Verschiedenes und er macht Schmuck daraus und verkauft das und so weiter. Das ist sehr berühmt und sehr, sehr häufig in der Zeit. Und er ist so einer von diesen Kraftsmänner, so Bastelmänner. Und Alpheus ist auch Jude und gottesfürchtig. Und so wie dreimal im Jahr, er geht und macht diese Reise nach Jerusalem für die Hauptfeste, um die zu feiern in Jerusalem. Und er ist jetzt zu dem Fest gekommen, was wir erkennen als Pfingsten. Damals war es der Fest der Zelte, oder wo die alle in Zelten gewohnt haben und gefeiert haben, dass Gott Raum und Platz für sie gemacht hat und sie geholfen hat in der Wüste. Und er kommt zu Jerusalem und die wohnen in ihre Zelte, sie wohnen in ihre selbstgebastelte Zelte da draußen in den Hütten, so den Hüttenfest. Und er kommt und geht durch die Straßen und auf einmal laufen zwei Jugendliche vorbei, haben ihn fast so umgekippt. Sag, Mann, Jugendliche heute. Und geht dann weiter. Und dann merkt er, dass nicht nur die Jugendliche, sondern kommen auch dann ältere Männer, Pharisäer, verschiedene Leute, Geschäftsmänner und sowas. Und auch so eine ganze Reihe von Leute eilen sich in eine Richtung. Und er sagt, was ist hier mal los? So, er geht einfach mal mit. Und er kommt dann stecken geblieben, wo eine ganze Menschenmenge, alle Straße, alle Wege sind erfüllt mit Menschen und die hören zu. Und irgendwo weit da hinten ist ein Mann, der steht auf irgendwas und schreit und versucht, die Leute was beizubringen. Aber er hört nicht selber zu. Er kann nicht wirklich selber das erkennen, weil er so weit weg ist. Und dann merkt er, unter dieser Menge sind manche Leute, die ein bisschen außergewöhnlich sich verhalten. Das sind Leute, die singen und tanzen und loben Gott und schreien in alle verschiedenen Sprachen, was in der Umgebung gibt. Und er denkt, ist hier so eine internationale Truppe oder sowas, ein Theaterstück oder was ist hier mal los? Und er weiß nicht, was los ist und ist bereit, vielleicht ein bisschen weiter zu gehen. Und dann merkt er, ein Mann steht auf ein Regenfass neben ihm gegenüber die Straße und fängt an auch zu reden. Und der Mann steht auf, ein großer, starker Mann und sagt, ich bin Jakobus. Und ich bin einer von 12 Männern, die Jesus von Nazareth ausgewählt hat, um ihn zu folgen und seiner Lehre weiterzugeben und euch zu verkündigen. Und wir sind Augenzeugen, dass dieser Jesus der Messias ist, der von Gott gesandt ist, der abgelehnt würde und gekreuzigt würde vor 50 Tagen. Aber wir sind Augenzeugen, dass er auferstanden ist, dass er lebt unter uns, dass er der Erste ist, der aufzustehen. Und wir haben jetzt Hoffnung auf Vergebung von Gott, endgültig für alle Ewigkeit durch Jesus Christus. Und er fängt an zu predigen. Und Alpheus hört zu. Und je mehr er hört, ist er bewegt. Und er geht mit die ganze Menge, wenn die dann zum Wasser sich bewegen und viele lassen sich taufen. Und für Alpheus ist es klar, oh, wir haben den Messias auf den Messias gewartet, jahrhundertelang. Und dann ist er gekommen. Er hat Heilungen und Wunder und Zeichen, er hat es bewiesen. Und wir haben ihn gekreuzigt. Wir haben ihn ausgeliefert, wir haben ihn abgelenkt. Aber es war in den Schriften vorhergesagt und er ist da und auferstanden und er schenkt neues Leben. Er rettet uns jetzt von Sünde und von der sündigen Natur. Nicht nur meine Taten, sondern mein Herz. Er will mir Neues geben. Wow, das will ich. Ich glaube daran. Und er läuft ohne Wechselklamotten einfach in dem Wasser rein. Und er kommt zu Jakobus, der mit andere, so 10 andere Leute so in dem Fluss da steht und tauft und tauft und tauft und tauft und er ist jetzt dran und er geht unter in dem Wasser und er steht da auf und es ist frisch und ein bisschen kalt, aber er sagt, wow, Und er spürt wie eine Wärme, und er spürt, wie etwas Überzeugendes in ihm hochkommt, in seinem Inneren. Und er kann es nicht zurückhalten. Er anfängt, Gott zu loben, als ob David selbst durch seinen Mund spricht. Und ein Psalm bricht aus, und er kann es nicht zurückhalten. Und er denkt, ich bin kein kreativer Gedichtschreiber, was sage ich? Aber Halleluja, was ist das? Wie toll ist Gott? Und dann plötzlich kommt eine Offenbarung, ein Verständnis über eine Stelle aus 2. Mose, eine Auslegung, und er sagt, und er kann es auch nicht, und er fängt an, diese Auslegung zu sagen und zu predigen und zu prophezeien, und er staunt über was aus seinem Mund kommt. Sag ich, es ist nicht von ihm durchdacht, es ist einfach fließt, es kommt und es fließt daraus. Und er sagt, boah, was ist das? Und wenn das aufgehört hat, guckt er Jakobus an, Jakobus, der starke Mann, sagt, Amen, bumm, klatscht auf den Rücken und sagt, das ist nicht das letzte Mal, wo der Heilige Geist durch dich reden wird. An dem Abend geht er mit Jakobus und Johannes, der Bruder von Jakobus, in seinem Haus. Er hat vorher seine Familie gefunden, Wechselklamotten, so trockene Klamotten gefunden, und geht dann in dem Haus und setzt sich rum und denkt, was machen wir hier jetzt? Was lernen wir jetzt neu? Seine Frau war schneller als ihn zu glauben. Und alle sind total erfreut. Und dann kommt Johannes und Jakobus, zwei von den jüngeren Apostel Jesu. Und die haben einen Becher und Brot mitgebracht. Also Brot, okay, ja, Hunger ist manchmal gut. Aber wieso nur ein Becher? Sind sie so arm, dass sie nur einen Becher haben? Das kann ich mir nicht glauben. Aber dann, Johannes will erklären, sagt, das hier, was wir jetzt euch beibringen, hat Jesus uns beigebracht an den Abend, wo er gekreuzigt wurde. Und das Brot repräsentiert sein Leib, sein Körper. Wir reißen das auseinander. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat. Damit jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern die Sünde und Schuld und alles, alle diese Sachen, was uns von Gott trennt, sind in seinem Körper, in seinem Fleisch, auf ihn geladen. Und seinen Körper würde gerissen und gepeitscht. Und er hat den Preis bezahlt mit seinem Tod, damit wir ewige Vergebung haben. So groß ist Gottes Liebe. Und Jakobus steht da auf mit dem Becher und sagt, ja, und dann hat er den Kelch genommen mit dem Wein und sagte, alle sollen daraus trinken, denn ihr seid nicht mehr nur Einzelnen, sondern wir sind alle vereint. Und wir trinken alle aus dem gleichen Becher, alle von das, was er für uns getan hat. Und dieses, ist, hat Jesus gesagt, ist mein Blut, der den neuen Bund mit Gott schließt. Die Hohepriester, die wir kennen, die nehmen das Blut von dem Opferlamm einmal im Jahr in dem Allerheiligsten und tun das Blut auf die Höhne von den Altar, um Vergebung für sich selbst und für das ganze Volk zu wirken. Und Gott ist gnädig und sagt, ein Jahr nochmal Gnade, ein Jahr nochmal Barmherzigkeit, nochmal werde ich nicht mit eure, so euch, mit euch gehen, also nach eure Sünden, sondern ich gebe euch meine Gnade. Aber Jesus brachte sein Blut, ein sündenloses Leben in dem Allerheiligsten im Himmel, und brachte sein Blut da und wirkte für uns ein für allemal Vergebung für unsere Sünde für alle Zeiten. Wir müssen nicht nochmals einmal in jedem Jahr, sondern ein für allemal können wir das annehmen. Und nichts trennt uns mehr von Gott, sondern wir sind seine Kinder und wir sind zusammen. Wow, was verkündigen wir, was für eine schöne Erfahrung und Erlebnis, und sie nehmen Abendmahl zusammen. Orpheus ist total begeistert, ergriffen, er erfährt neue Sachen. Die Schriften vom Alten Testament sind wie neu für ihn, und auf einmal kommen Verständnisse und Offenbarungen, und er versteht, er geht kurz zurück zu seiner Heimat. Aber er merkt, boah, er fühlt sich berufen, noch mehr in diese Community zu sein. Und kurz darauf schließt er mit seiner Frau und seiner ganzen Familie, sie ziehen um nach Jerusalem, um bei Jakobus, als ein Jünger von Jakobus jetzt zu sein. Und Jakobus wird sein Mentor sein. Und eine Zeit, die Gemeinde in Jerusalem wächst und es ist Hammer, was da passiert. Er sieht, wie die Posten durch die Straße gehen und Heilungen nach Heilungen und Wundertaten und krasse Dinge geschehen. Und sie denkt, was ist das alles? Und wow, Gott ist lebendig, er hat uns nicht verlassen, er hat sein Volk nicht verlassen. Halleluja, und ich darf ein Teil davon sein. Wow. Und er ist begeistert. Und dann kommt der Tag, wo er am Arbeiten ist und einer von der anderen Jünger rennt eilig da rein und sagt, Orpheus, komm, wir müssen sammeln. Die Pharisäer und die Sanhedrin, sie haben die Aposteln alle vor den Sanhedrin gebracht und sie werden jetzt verhört. Wir müssen beten. Das letzte Mal, dass Jesus da vor den Sanhedrin gebracht ist, um verhört zu werden, ist er danach gekreuzigt worden. Also sehr ernsthafte Sache. Sagt, nein, das darf nicht geschehen. So, sie rufen alle zusammen, sie sammeln sich in Häuser, in den Tempeln, überall in den Ecken, wo sie sich einander finden, und sie beten, und sie beten, und sie flehen Gott an für Barmherzigkeit. Sie sagen, Gott, dein Wort ist gerade angefangen, wir brauchen was, wir brauchen dich. Und Gott sei Dank, Gott hat geantwortet. Und alle Aposteln würden wieder freigelassen, aber die wurden bedroht und sagte, hör auf zu predigen und hör auf zu predigen die Auferstehung in Jesus Christus. Nicht nur, dass er gekreuzigt würde, das könnt ihr so gerne sagen. Ja, wir haben ihn getötet, endlich mal, der Blasphemer ist weg. Aber hör auf zu sagen, dass er auferstanden ist und dass die Auferstehung Erlösung in Glauben an dieser Jesus ist. Da sollte aufhören. Und die Aposteln kommen, Jakobus kommt dann zu Orpheus und seiner Gruppe und er gibt diese Botschaft weiter. Und Apostelgeschichte 4 sagt, die haben gebetet und sie haben Gott angefleht und sagt, du hörst, was sie sagen. Aber wir bitten jetzt für Mut, freimutig weiter zu erzählen, freimutig weiter dein Wort zu verkündigen und dass du mit Wunder und Heilungen und noch mehr Zeichen bestätigst, dass deine Auferstehungserlösung wahr ist. Und sie nehmen Abendmahl. Denn das ist, was du tust, wenn du zusammenkommst. Die täglich zusammenkommen und immer wieder Abendmahl genommen haben, das Brot untereinander gebrochen haben. Und sie brechen nochmal das Brot und sie verteilen das. Und wenn sie das brechen, sie erinnern. Und Jakobus spricht darüber und sagt, Jesus hat selber gesagt, wie sie mit mir, der Meiste, umgegangen ist, werden sie dann auch mit euch. Es kann sein, Schwierigkeiten, Verfolgung kommt. Es kann sein, dass Sachen gegen uns kommen werden. Aber lass uns erinnern, die Erlösung und die Auferstehung, warum es wirklich geht, was Jesus für uns getan hat. Und sie essen das Brot und erkennen, es kostet vielleicht was. Aber sie trinken den Saft oder der Wein und erinnern, Augen nach oben. Wenn immer wir trinken aus etwas, es erhebt unsere Häupter nach oben. Augen nach oben, was für Erlösung Gott uns schenkt in der Auferstehung Jesu. Und die Bibel sagt, der Heilige Geist ist neu auf sie alle gefallen. Es bebte und sie würden noch mal krass erfüllt mit Kraft und Stärke und Glauben. Und sie sagen, ja, okay Gott, du machst es. Danke, du hast geantwortet. Und sie sind mutig rausgegangen, haben mutig weitererzählt und evangelisiert. Und täglich hat Gott mehr und mehr und mehr Menschen zu der Gemeinde geführt, zum Glauben geführt. Und sie erleben Gottes Kraft da. Die müssen sogar eine ganz neue Dienst anfangen, die Diakonie. Weil da sind so viele Sachen, die passiert ist. So viele Menschen kommen zum Glauben und Hoffnung in Jesus Christus finden. Und es ist wunderbar. Und dann kommt ein Tag, vielleicht sagen wir ein Jahr, eineinhalb Jahre später. Orpheus ist ein bisschen fester. Er lernt, er fängt an selber zu predigen und viel mehr zu machen. Er ist in seinem Dienst richtig stark geworden und er hat gute Freunde, richtig tiefe Freundschaften und einen Freundeskreis. Auch mit die in der Diakonie ist und er hat so verschiedene Verantwortungen und so weiter. Und dann kommt einer ganz traurig. Und sagt, Jakobus, Orpheus, die waren da zusammen. Der Stephanus ist heute gesteinigt worden, weil er Jesus verkündigt hat. Und es geht jetzt los. Saulus und anderen, die gehen durch die ganze Häuser und die kommen und die reißen so die ganze Bude rum und die nehmen gefangen die, die predigen und sie machen viel, also die Verfolgung ist ausgebrochen. Schnell, hol eure Familie, was sollen wir machen? Und Alpheus denkt zuerst natürlich, meine Frau, meine Kinder, wo sind sie? Sind sie in Sicherheit? Aber auch guckt mal zu Jakobus und Jakobus sagt, wir sammeln und wir beten. Hol mir deine Familie, komm, wir kommen dann in unsere geheime Orte. Und Alpheus läuft hin, findet seine Frau und seine Kinder. Gott sei Dank konnten sie sich verstecken, aber der ganze Bude und Haus, wo sie wohnten, war komplett auseinandergenommen und alle ihre Wertsachen wurde gestohlen und Verschiedenes. Und da ist die Nachbarn sogar, haben gesagt, wehe, dass du da wiederkommst, denn wir kennen den Saulus und der wird euch wieder bringen. Und sie haben sich dann versteckt und kommen da mit den anderen zusammen und wissen nicht ganz genau, wie es weitergeht. Was wird passieren? Und viele reden darüber, ja, wir müssen fliehen, wir müssen irgendwas so irgendwo anders gehen. In Jerusalem ist es einfach zu viel, zu heikel, zu gefährlich. Wir müssen auf die Kinder denken und so weiter und so weiter. Aber Jakobus steht auf und sagte, das mag sein und Gott geh mit euch und verkündige das Evangelium, wo immer er geht. Aber zuerst, lasst uns Abendmahl nehmen. Lasst uns zusammen wieder erinnern, warum es geht. Und was Jesus für uns getan hat. Und in diesem Mal, sie brechen das Brot. Und es ist eine Zerrissenheit auch im Herzen. Freundschaften werden auseinander, weil Leute gehen und fliehen müssen. Leute auf der Flucht sind, die verlassen ihre Heimat. Da ist Leiden. Viel Leid und Schmerz auch damit verbunden. Und mit Tränen, sie brechen das Brot und sie danken den Herrn, dass er gelitten hat für uns. Denn er ist der Mann der Schmerzen, der das versteht. Der hohe Priester, der nicht irgendwo oben ist und nicht verstehen kann, wie es ist zu leiden, sondern der kam als Mensch und er hat auch gelitten. Und er hat sein Leben gegeben in seinem Leib, in seiner Gehorsamkeit, bis zum letzten Moment. Und damit haben sie auch mit dem Traubensaft oder mit dem Wein getrunken und sagen, du warst gehorsam, wir wollen gehorsam. Hilf uns, dir gehorsam jetzt zu sein, weiterhin mutig zu sein, weiterhin dir. Wir schauen auf dich und wir erinnern uns, die Auferstehung, Kraft Jesu und dein Geist ist in uns und wir erinnern uns, es geht darum und das wollen wir nicht verpassen. Das wollen wir nicht verlieren. Hab nicht Furcht, sagt Jakobus, vor dem, was Menschen dir körperlich antun können, sondern hab Furcht vor Gott, der eure Körper und Seele in die Höhle schicken kann, sagte Jesus. Jakobus erinnert sich, es geht nicht darum, nur was hier auf Erden passiert, sondern sei gehorsam Gott gegenüber. Nicht eine Angst vor Gott, sondern eine Ehrfurcht, dass Gott hat die Macht, in die Höhle zu schicken. Aber hat er nicht, er hat den Erlöser gesandt, der Auferstandene. Und jeder, der an ihn glaubt, wird auferstehen. Und wir haben diese Erlösung sicher. Erinnern wir uns daran. Und sie nehmen Abendmahl. Und sie trösten einander, sie umarmen einander. Und sie verabschieden sich mit vielen. Und danach leben sie weiterhin und krasse Wunder und Zeichen. Und Gott zeigt sich immer noch da. Aber es ist auch anders, weil sie sind jetzt unter Verfolgung. Sie müssen sich versteckt da und da und da treffen und sie müssen sich aufpassen. Aber Alpheus ist bei Jakobus geblieben in Jerusalem. Und er hat geholfen und er merkt und er dient und er tröstet seine Leute und er ist so wie ein Hirte mit seiner Schafe und er stärkt sie im Glauben und erinnert an das, was er von Jakobus und von über Jesus gehört hat, was Jesus gesagt hat. Und sie beten zusammen und immer wieder nehmen sie Abendmahl und im Gebet werden durch den Geist gestärkt. Und dann kommt ein sehr interessantes Ereignis. Alpheus hört irgendwas von Jakobus, als er zurückkam aus dem Treffen von den verschiedenen Aposteln, die da waren. Und er sagt, Gott hat uns wieder mal die Kiste gesprengt. Petrus wurde von Gott geleitet, ging hin zu römischen Soldaten und der Heilige Geist fiel auf römische Soldaten und sie wurden getauft und mit dem Heiligen Geist und dann Petrus taufte sie mit Wasser und ja, die Heiden, die Leute, die unsere Feinde sogar waren, sind jetzt unsere Brüder und unsere Schwester. Wow. Gott sprengt alle Kisten, alle Kulturen, alle Barrieren. Er sprengt das. Was ist das? Wir haben stundenlang darüber diskutiert. Ist das richtig? Ist das nicht richtig? Aber wer sind wir dann mit Gott zu argumentieren? Er hat den Heiligen Geist auf den fallen lassen. Da ist Glauben. In Jesus Christus kann jeder jetzt im Gottesreich sein. Und da haben wir angefangen, neu mit nicht-jüdische Leute, die zum Glauben gekommen sind, die fingen an, nicht nur eine jüdische Gemeinde zu sein, sondern Nicht-Jüdischen kamen dazu, aus unterschiedlichen Herkunftsländern, auch sogar Römer. Und sie kamen da rein im Glauben, in diese versteckten Häuser, in die versteckten Ecken. Und sie kommen im Glauben und sie haben Abendmahl zusammen gefeiert. Und weil sie glauben an den einen Gott, sie glauben und sind alle mit einer Taufe und haben ein Schicksal und eine Hoffnung. Und boah, das hat alle Kisten gesprengt. Das war nicht leicht, aber wow, was war das? Und die Gemeinde ist gewachsen. Und Gott hat weiterhin Wunder getan. Und Orpheus und seine Familie denken, Gott ist einfach anders. Seine Wege sind höher als unsere Wege. Seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Ja, wir sollen ihnen keine Kiste mal stecken. Halleluja! Und sie fingen an zu feiern und zu freuen und zu erleben das, was Gott schenkt. Und die Verfolgung steigt auch. Da kommen wir zu einer der sehr traurigen Tage von Alpheus und seinem Leben. Er ist mit seiner Familie unterwegs in der Stadt und eine andere, seine engere Jünger, so die Alpheus begleitet, kommt und sagt, Alpheus, Alpheus, sie haben Jakobus festgenommen. Was? Ja, sie haben Jakobus festgenommen. Nein, die gehen hin. Jakobus würde öffentlich mit dem Schwert getötet. Und Alpheus kommt dahin mit seiner Familie und einige von seinen Jüngern. Und er sieht das, wie sein Mentor, sein Pastor, der ihn zum Glauben geführt hat, mit dem Schwert durchdrungen und getötet ist. Und er steht da und kann nichts tun. Und er innerlich, er schreit, nein! Aber was sollen wir tun? Alle gucken jetzt auf ihn. Alle die jüngeren Jünger gucken jetzt auf ihn. Komm, wir sammeln, wir gehen, wir treffen uns da. Und mit Tränen und Heulen und Schmerzen, sie nehmen Abendmahl zusammen. Und wenn sie das Brot, den Leib brechen, sie sagen, ja, wir werden sogar vielleicht aus den Synagogen getrieben und getötet. Und er guckt, er macht das und er sagt das und er guckt seine eigenen Kinder an und seine eigene Frau und denkt, was ist, wenn das kostet? Und er gibt das Brot weiter. Und innerlich ist er sehr aufgewühlt und sagt, Gott, dein Körper würde so auseinandergerissen. Und bis zum letzten Atemzug am Kreuz hast du gesagt, in deine Hand vertraue ich meinem Geist. Ja, Gott, wir sagen das Gleiche. Wir vertrauen unser Leben, unsere Familie, unsere Kinder in deine Hand. Schenk uns Mut und hilf uns zu erinnern, die Auferstehung und die Kraft und die Zukunft, die du uns gibst. Wir sind in dem neuen Bund und wenn sie unser Körper hier auf Erden töten, werden wir leben mit dir in Christus. Und sie nehmen Abendmahl und sie trinken den Saft oder den Wein und weinen dabei. Aber auch mit neuen Hoffnungen, alle entschlossen, ja. Seine Frau guckt ihn an und sagt, ja. Seine Kinder, die ein bisschen größer sind, so Teenager jetzt sind, gucken ihn an und sagen, ja, Papa, wir auch. Wir sind bereit. Wir glauben. Puh. So geht's weiter. Und sie dienen weiter. Und Orpheus ist einer, der in Leiterschaft jetzt in der Jerusalem-Gemeinde, die versteckt ist, die verborgen ist. Und sie sehen Gottes Heilung und Wunder immer weiter und wie Gott immer wieder Menschen zum Glauben bringt und sein Reich wächst. Und sie freuen sich und sie weinen auch über den Leid und den Schmerz. Aber sie freuen sich, weil ihre Augen sind auf die Auferstehung und die Erlösung gezielt. Und dann wird in Rom Nero Kaiser. Und Nero hat es richtig raus. Er will die Christen verfolgen. Er hat Spaß daran. Und er fängt an, alle, die er finden kann, so gefangen zu nehmen und entweder von Tieren gefressen zu werden, von Löwen und Bären, lebendige Tiere gefressen zu werden oder durch den Schwert. Und es läuft, das Blut von vielen Christen laufen einfach mal durch die Straßen. Es ist richtig, richtig schrecklich. Und Orpheus weiß, seine Zeit kommt bald. Er schickt seine Frau und seine Kinder zu der Schwiegermama in der Heimat. Und dort verkünden sie weiter das Evangelium. Und er weiß und wird dann festgenommen mit einigen von seinen Jüngern und anderen in der Jerusalem-Gemeinde. Und er sitzt im Gefängnis und er wartet auf die Hinrichtung, ob es durch Schwert oder von irgendwelche Tiere gefressen zu werden. Er weiß es nicht, aber er sitzt da, er weiß, es ist sein letzter Tag. Und die Wächter kommen und die bringen quasi das letzte Essen, bisschen Brot, bisschen Wasser. Und er sitzt da in seiner Zelle mit den anderen Jüngern, die auch hingerichtet werden. Und er nimmt das Wasser und den Brot und sie feiern Abendmahl. Und er bricht das Brot und teilt es. Und er gibt das Wasser, nicht Wein oder Traubensaft, aber darum geht es nicht. Und er gibt es weiter und sie nehmen Abendmahl und sagen, Jesus, deine Gehorsamkeit und dein Leid und dein Hingabe hat uns gerettet. Und dein Blut und Auferstehungsmöglichkeiten im neuen Bund ist unsere Hoffnung und wir geben alles hin. Wir sagen Ja zu dir. Schenk uns Mut, auch jetzt morgen standzuhalten. Das war das letzte Mal, dass er Abendmahl gefeiert hat auf dieser Erde. Ich hoffe, dass mit dieser Geschichte ihr ein bisschen mitfühlen könnt. Abendmahl ist nicht nur etwas, was wir tun, eine Gewohnheit. Abendmahl ist ein Geschehen, wo wir erinnern, zu seinem Gedächtnis, was Gott für uns alles getan hat und die Auferstehung, Erlösung, die wir in Christus haben und die Einheit, dass wir zusammen nicht alleine sind, nicht verlassen von Gott und auch nicht alleine. Wir sind zusammen in diesem Lauf, in diesem neuen Bund und in dieser Zuversicht. Auch wenn ich sterbe, auch wenn es mir alles kostet, auch wenn es mir Tränen bringt und ich weine darüber, dennoch, du hast Erlösung vollbracht und es ist für mich eine Sicherheit, denn ich bin in Christus und ich werde auferstehen. Und du kommst, du bereitest einen Platz für mich vor. Du kommst wieder und du bringst mich wieder zu dir hin, damit ich da sein, wo du bist. Und damit wir als Kinder Gottes, damit wir als Söhne und Töchter, als Brüder und Schwestern, damit wir gemeinsam da vor ihm stehen und dass wir sagen, das ist unser Leben, das ist unsere Wahrheit, das ist unsere Hoffnung und das ist unser Schicksal. Das, wohin wir kommen. Jesus wusste, woher er kommt und wohin er geht. Wir dürfen jetzt auch wissen, woher wir kommen, am Glauben, aus welchem Glauben, aus welchem Opfer Jesus brachte, wohin wir kommen, woher wir kommen und wohin wir gehen. Durch das, was wir tun. Und das feiern wir mit Abendmahl. Jetzt wollen wir das auch tun. Ewart leitet das an.